Bist du schon gesegnet? Hast du schon genommen von dieser und empfangen von dieser Auferstehungskraft, die Jesus freigesetzt hat, als er starb und danach auferstanden ist? Jesus ist auferstanden. Und ihr dürft jetzt sagen, er ist wirklich auferstanden, tatsächlich auferstanden, ist modern. Ich sag's nochmal und dann könnt ihr darauf antworten. Jesus ist auferstanden. Er ist tatsächlich auferstanden. Amen. Hast du das schon gespürt? Er ist hier. Er ist hier für dich. Und er hat heute viel von dieser Auferstehungskraft und diesem Auferstehungsleben bereit für dich. Er will dir begegnen, gerade da, wo du stehst, wo du bist, wo du es brauchst. Glaubst du das? Jesus ist hier für dich. Ich werde es immer wieder sagen. Jesus ist hier für dich. Du darfst ihm jetzt gerade begegnen. Und auch im Livestream. Du darfst so ganz bewusst wahrnehmen, Jesus ist da für dich. Und er wird dir begegnen. Wir feiern heute diese Tatsache, dass Jesus wieder auferstanden ist, nachdem er gekreuzigt wurde, am Kreuz starb und 3 Tage lang im Grab lag. Er war tot, aber der Tod konnte ihn nicht halten. Und das feiert die ganze Welt, dass Jesus auferstanden ist. Und es ist der größte christliche Feiertag. Jesus ist auferstanden. Aber warum ist es der größte Feiertag der Christen? Was macht das so besonders? Jesus hat schon vor Karfreitag gesagt, also bevor dieses Ostergeschehen war, in Johannes 14, Vers 19 lesen wir das. Es dauert noch eine kurze Zeit und die Menschen in dieser Welt werden nicht mehr zu Gesicht bekommen, mich nicht mehr zu Gesicht bekommen. Aber ihr werdet mich sehen, denn ich bin lebendig. Und auch ihr werdet Anteil an diesem Leben haben. Hier spricht Jesus also davon, dass er zwar sterben wird, von der Welt nicht mehr gesehen wird, aber dann, dass er zu neuem Leben erweckt werden wird. Und dadurch wird er dann auch allen, die an ihn glauben und ihm nachfolgen, auch dieses neue und ewige Leben geben. Er wird uns Anteil haben lassen an diesem Leben, das ihn vom Tod auferweckt hat. Und das ist auch der Grund, warum wir dieser Gemeinde den Namen gegeben haben, Neues Leben nennen wir uns. Einfach, weil darin diese Botschaft liegt, durch Jesu Tod und Auferstehung kann jeder ein neues Leben leben. Für jeden öffnet sich hier eine Möglichkeit, eine Chance, ein neues Leben zu leben. Jesus gibt uns neues Leben. Jesus gibt dir und er gibt mir neues Leben. Und so ist der Name dieser Gemeinde auch eine Botschaft. Jesus sagt schon im Johannes 10, Vers 10, lesen wir das, ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und das im Überfluss. Jesus gibt uns Leben im Überfluss. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz und dann durch die Auferstehung die Tür zu Leben im Überfluss, zu ewigem Leben geöffnet. Er hat uns einen Weg gebahnt zu wirklichem Leben. Und wir wissen, also mit seinem Blut hat er uns, mit uns den neuen Bund geschlossen. Dazu musste sein Blut fließen, damit er einen neuen Bund mit dir und mit mir schließen kann. Und wir wissen, ein Testament bleibt so lange zu, wie der Mensch lebt, der dieses Testament geschrieben hat. Und solange der Mensch lebt, hat ein Testament keine Wirkung. weiß nicht, ob du Eltern oder einen Verwandten hast, der ein Testament geschrieben hat. Es nützt dir nichts, solange dieser Mensch lebt. Es hat keine Wirkung. Erst mit dem Tod dessen, der das Testament geschrieben hat, kann dann das Testament eröffnet werden und dann wird das Erbe entsprechend dem, wie es da angewiesen wird, zugewiesen werden. Genauso konnte auch erst mit dem Tod Jesu das Testament Gottes, nämlich dieses Neue Testament, eröffnet werden. Jesus musste sterben, damit das Testament zu seiner Geltung kommt, für dich Wirkung, anfängt Wirkung zu zeigen. Mit seinem Tod sind wir nämlich als Erben Gottes eingesetzt worden oder sind wir Erben Gottes geworden. Das kannst du lesen in Hebräer 9, Vers 15 bis 17. Und dieses Erbe schließt überfließendes Leben schon hier auf der Erde und dann auch ewiges Leben ein. Dieses Erbe ist so groß, so herrlich, so wunderbar. Und was dieses Erbe und dieses neue Leben durch Jesus alles beinhaltet, darauf möchte ich später dann in der Predigt zurückkommen. Und es bringt wirklich überfließendes Leben. Und ihr könnt gespannt sein, was alles darin liegt. Aber jetzt will ich erstmal der Frage nachgehen, wenn doch schon durch Jesu Tod wir Erben geworden sind, warum ist es dann so wichtig, dass er auferstanden ist? Warum wird Ostern so groß gefeiert? Warum ist Ostern so ein wichtiger Feiertag? Und warum, ja, wird erst da so richtig gefeiert? Es ist interessant zu sehen, wie wichtig es damals den Priestern und Schriftgelehrten war, dass diese Botschaft von Jesu Auferstehung vertuscht wird. Sie haben alles daran gesetzt. Es war ihnen so wichtig, dass sie die Soldaten, die das Grab bewacht haben, mit ganz viel Geld bestochen haben. Diese Soldaten sollten nämlich behaupten, dass sie geschlafen haben und die Jünger den Leichnam Jesu heimlich in der Nacht, in dieser Zeit, wo sie geschlafen haben, als Soldaten, als Wachsoldaten, dass die Jünger heimlich Jesus gestohlen hätten, den Leichnam Jesu. Und echt, da muss sehr viel Geld geflossen sein, denn der Auftrag der Soldaten war ja genau das, zu verhindern, dass Jesus gestohlen wird. Drum wurden sie dort hingestellt. Sie sollten aufpassen, dass das nicht passiert, dass die Jünger Jesu Leichnam sterben und stehlen und behaupten, er wäre auferstanden. Davor hatten diese Schriftgelehrten und der hohe Priester und die Pharisäer riesige Angst. Und jetzt sollten diese Soldaten diese peinliche Lüge erzählen. Sie hätten geschlafen. Sie haben es irgendwie nicht mitgekriegt, dass die Jünger den Leichnam doch geklaut haben. Die haben alles daran gesetzt, dass Lügen in die Welt gesetzt werden und dass diese Wahrheit, dass Jesus auferstanden ist, tot war und wirklich auferstanden ist, vertuscht wird. Die Wahrheit war ja nämlich mit den Soldaten, dass der Engel kam, um das Grab von dem auferstandenen Jesus zu öffnen, sodass jeder sehen konnte, Jesus ist nicht mehr da, er ist auferstanden. Und als dieser Engel kam, da sind nämlich die Soldaten bei seiner Erscheinung wie tot umgefallen. Aber stattdessen erzählen sie, sie haben geschlafen, sie haben es verpasst und die Jünger hätten den Leichnam geklaut. Warum? Für die Pharisäer und Schriftgelehrten dürfte es einfach nicht wahr sein, dass Jesus auferstanden ist. Wie würden sie nämlich dann vor dem Volk dastehen? Da kommt nämlich die Frage auf, haben sie vielleicht doch den Messias getötet? Nein, das durfte auf gar keinen Fall passieren. Es durfte einfach nicht sein. Also haben sie alles daran gesetzt, das zu vertuschen. Auf der anderen Seite, den Jüngern war es immens wichtig, zu belegen, dass Jesus tot war und dann vom Tod auferstanden ist. Es wird beschrieben in den Evangelien, dass als der Hauptmann in die Seite Jesu stach, um seinen Tod zu bestätigen, ist Wasser und Blut getrennt aus ihm rausgeflossen. Und das ist der Beweis dafür, dass Jesus wirklich tot war und nicht scheintot war. Das Blut war schon geronnen. Für seine Auferstehung werden dann in den Evangelien überall und auch bei Paulus in 1. Korinther 15, Vers 5 bis 7, könnt ihr das nachlesen, werden dann all diese Zeugen aufgezählt, die persönlich Jesus nach seiner Auferstehung begegnet sind. Und die Tatsache, dass es so viele Zeugen gab, die den auferstandenen Jesus gesehen haben, macht in der damaligen Kultur die Auferstehung Jesu absolut authentisch. Heute würde man alle möglichen Fakten haben wollen, wissenschaftliche Erkenntnisse haben wollen, um das zu belegen. Damals war das authentischste Art, etwas zu belegen, die Aussage von Zeugen. Und da waren so viele Zeugen, werden erwähnt, so viele, die Jesus begegnet sind, nachdem er auferstanden ist und bezeugen können, dass er lebt. Und warum ist jetzt den Christen die Auferstehung Jesu so wichtig? Um das wirklich verstehen zu können, müssen wir zurück zu den ersten Blättern der Bibel gehen. Da waren die ersten Menschen, Adam und Eva, im Paradies. Und die hatten im Paradies dieses Leben im Überfluss, von dem Jesus in Johannes 10, Vers 10 spricht. Ihnen ging es so gut dort im Paradies. Sie hatten täglich Gemeinschaft mit Gott, indem sie mit Gott durch den Garten spazierten. Musst du mal vorstellen, mit Gott spazieren gehen, sich unterhalten mit ihm, austauschen, alles ihn fragen können. So ein Leben hatten sie. Und im Paradies hatten sie auch alles, was sie zum Leben brauchten. Sie durften von allen Früchten essen. Nur von der Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse durften sie nicht essen. Also alles war ihnen offen. Nur eine einzige Sache war ihnen nicht erlaubt. Und leider kam dann der Tag, an dem sie sich von Satan verführen ließen und doch von diesen verbotenen Frucht aßen. Und das Schreckliche war, in dem Moment, als sie gegen Gottes Gebot, nämlich nicht von dieser Frucht zu essen, verstoßen haben, war die Gemeinschaft mit Gott durch diese Sünde zerstört. Sie mussten das Paradies verlassen. Tod, Krankheit, Fluch, viel Mühe und Schmerz kam über sie. Es war auf einmal nicht mehr, wie es war. All das Schöne haben sie verloren durch die Sünde. Ihre Sünde hat alles kaputt gemacht. Und von da an waren alle Menschen unter diesem Zwang zu sündigen. Die Menschen haben auf einmal keine Kraft mehr, der Sünde Nein zu sagen. Und die Folge der Sünde war der Tod, nämlich der ewige Tod. Wir lesen das im Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und weil jeder Mensch gesündigt hat, hat jeder Mensch den Tod verdient. Lesen wir in Römer 3, Vers 23. Mit dem Tod musste also jeder für seine Sünde bezahlen. Jeder Mensch, jeder musste mit dem Tod bezahlen. Weil wir einfach sündigen. Wir schaffen es nicht, ganz so zu leben, wie Gott es möchte. Oder wir haben es nicht geschafft. Und der einzige Ausweg war, dass jemand, der ohne Sünde war, dann stellvertretend für die Sünden der Menschen bezahlt. Aber er musste ohne Sünde sein. Und deshalb kam Jesus auf die Erde. Er lebte als Mensch. Und da er göttlichen Ursprungs war, er war vom Heiligen Geist gezeugt und er war Sohn Gottes, deswegen hatte er diese Entscheidungsfreiheit, ohne Sünde zu leben. Das heißt, er hatte die Möglichkeit, wieder ohne Sünde zu sein, wenn er sich jeden Moment dazu entscheidet, weil er göttlichen Ursprungs war. Im Gegensatz zu allen anderen Menschen. Er war der Einzige, der nicht unter diesem Zwang zu sündigen stand. Und wir lesen, dass er genauso wie wir auch versucht worden ist. Aber er blieb ohne Sünde. Das heißt, er hatte zu jedem Moment, in jeder Versuchung, in jedem Moment, wo Satan versucht hat, ihn zum Fall zu bringen, hat er zur Sünde Nein gesagt. Er hatte diese Entscheidung, diese Freiheit, diese Entscheidung zu treffen. Er konnte Nein sagen, weil er göttlichen Ursprungs war. Und er hat es getan. Er ist nicht wie Adam und Eva gekippt, sondern er ist sich treu geblieben. Er ist Gott treu geblieben und er hat nicht gesündigt. Er blieb ohne Sünde. Das lesen wir an verschiedenen Stellen in der Bibel. Er war ohne Sünde. Und im Gegensatz zu Adam und Eva hat er dann der Versuchung widerstanden. Und deshalb konnte er stellvertretend für unsere Schuld oder für die Schuld unserer Sünden mit seinem Blut bezahlen. Nur deswegen war es möglich, dieses stellvertretende Opfer für uns zu bringen. Das konnte er nur, weil er wirklich ohne eigene Sünde war. Und hier kommt jetzt der Grund, warum die Auferstehung Jesu so wichtig ist. Denn nur wenn er ohne Sünde war, konnte der Tod ihn nicht halten. Sonst hätte er ja für seine eigene Sünde sterben müssen. Seine Auferstehung war also der Beweis dafür, dass er wirklich ohne Sünde war und somit dann stellvertretend für unsere Schuld bezahlen konnte. Es war also immens wichtig, dass Jesus zum einen wirklich am Kreuz starb, tot war und damit mit seinem unschuldigen Blut für unsere Schuld bezahlt hat und dass Jesus dann auch wieder auferstanden ist, weil nur das der Beleg ist, dass sein Blut unschuldig ist und damit reines Blut ist und damit eine Bezahlkraft hat und für unsere Schuld bezahlen kann. Nur weil es ein reines Blut war, weil er nicht selbst für seine Schuld sterben musste, weil er war ohne Sünde. Nur deswegen konnte er stellvertretend für uns bezahlen. Wäre Jesus nicht auferstanden, wäre sein Opfer uns nichts wert gewesen, hätte es nichts gebracht, dass er so grausam am Kreuz gestorben ist, dann wäre nämlich für eigene Schuld gestorben. Und deswegen sagt der Paulus, 1. Korinther 15, Vers 17 bis 18, wenn der Messias nicht zum Leben auferweckt worden ist, dann ist euer gesamter Glaube ohne Bedeutung. Und ihr seid immer noch in eurer Lebensschuld gefangen. Dann sind folgerichtig auch die, die im Vertrauen auf den Messias gestorben sind, noch außerhalb der lebensschaffenden Beziehung zu Gott. Also es hätte nichts gebracht, dass Jesus am Kreuz stirbt, wenn er nicht wieder auferstanden wäre und damit belegt hätte, sein Blut war ein reines Blut. Der Tod konnte ihn deswegen nicht halten. Gott sei Dank, Jesus ist auferstanden und damit gilt sein Opfer. Und Jesus hat für unsere Schuld, hat für deine Schuld, hat für meine Schuld bezahlt. Und damit können wir jetzt durch den Glauben an Jesus und durch seine Vergebung dieses neue Leben, das Jesus von den Toten lebendig gemacht hat, dieses neue Leben können wir jetzt empfangen. Kannst du und ich empfangen, dieses neue Leben. Und ich möchte jetzt, wie ich am Anfang versprochen habe, dieser Frage nachgehen, was beinhaltet denn dieses neue Leben durch Jesus? Was bekommen wir mit diesem neuen Leben? Was steht uns zu mit diesem neuen Leben? Das erste ist Vergebung der Sünden. Hebräer 10, Vers 17. Jesus hat den Schuldbrief ans Kreuz genagelt und für ungültig erklärt. Kolosser 2, Vers 14. Dieses neue Leben bringt uns ein reines Gewissen, Hebräer 9, Vers 14. Das heißt, wir brauchen uns nicht mehr zu schämen, wie Adam und Eva, nachdem sie gesündigt hatten, haben sie sich ja versteckt vor Gott und sie haben Angst gehabt vor der Begegnung mit Gott. Nein, wir haben wieder ein reines Gewissen. Dieses neue Leben bringt uns ein reines Gewissen, weil Jesus für unsere Schuld bezahlt hat und wir vor Gott rein, als rein dastehen. Dürfen wir reines Gewissen vor ihm haben. Dann gibt uns dieses neue Leben, diese Gewissheit der Gotteskindschaft. Römer 8, Vers 16. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Du, tief im Herzen weißt du, und du weißt ganz sicher, jetzt bin ich von Gott angenommen. Gott hat mich, hat mir vergeben und hat mich angenommen als sein Kind. Diese Gewissheit darf jeder Mensch haben. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen, wie wir, wenn wir diese Gewissheit nicht haben, wie wir zu dieser Gewissheit kommen können. Also du darfst das neue Leben bringt dir Gewissheit. Du bist Gottes Kind und damit auch Erbe des ganzen himmlischen Reichtums. Ein weiterer Punkt, was bringt uns dieses neue Leben, ist, wir sind fähig zur Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, dieser Zustand, wie Adam und Eva es vor dem Sündenfall hatten, wurde wiederhergestellt. Du kannst mit deinem Gott spazieren gehen, im Wald, im Garten, wo immer du bist. Überall kannst du mit ihm dich unterhalten und darfst wahrnehmen, darfst spüren, Gott ist da, Gott ist für mich da, Gott hat Interesse an mir. Gott sieht mich als rein, als vollkommen. Und auch wir haben ungehinderten Zugang zur Gegenwart Gottes. Hebräer 10, Vers 19. Das heißt, jeden Moment und überall darfst du dein Herz Gott öffnen und spüren, er ist bei dir. Und du darfst seine Gegenwart genießen und daran heil werden. Es macht was mit dir. Es lohnt sich, diese Zeiten zu haben in der Gegenwart Gottes. Und dieser Zugang ist dir gegeben mit diesem neuen Leben. Dann haben wir ewiges Leben. Johannes 11, 25 bis 26, 1. Thessalonicher 4, Vers 14. Und dieses ewige Leben, das gibt uns Hoffnung und Perspektive. Unser Leben, wenn es hier zu Ende ist, wir wissen, wo es weitergeht. Wir wissen, dass wir in Ewigkeit leben werden. Das Leben macht Sinn, weil es hat ein Ziel, es geht wohin. Es hat seine Fortsetzung. Das gibt uns Hoffnung. Das gibt diese, und zwar Hoffnung im Sinn von wirklich freudig zu wissen, ich bin sicher. Ein weiterer Punkt, was gibt dieses neue Leben uns? Es gibt uns das Leben im Überfluss. Jesus sagt es, Johannes 10, Vers 10. Und für mich liegt im Leben im Überfluss darin so eine wirkliche Lebensfreude. Ich kann mich an Jesus, an Gott, an der Tatsache angenommen zu sein, sein Kind zu sein, freuen, selbst wenn die Umstände schwierig sind und ich vielleicht durch Not gehen muss. Lebensfreude. Dieses Leben im Überfluss beinhaltet Lebensfreude. Du darfst Lebensfreude haben. Du darfst Freude am Leben haben. Das, wonach sich alle Menschen sehnen. Das, wofür sie alles Mögliche machen. Aber irgendwo bleibt doch ein Mangel da. Der kann nicht wirklich gestillt werden. Allein durch dieses neue Leben in Jesus kann echte Lebensfreude bleibende Lebensfreude, Lebensfreude mit Substanz da sein. Dieses Leben im Überfluss beinhaltet Frieden. Du weißt, wer du bist in Gott. Du weißt, du bist sein geliebtes Kind. Und das hinterlässt so einen tiefen Frieden, eine Geborgenheit, eine Sicherheit. Und dieses Leben im Überfluss ist beinhaltet auch allen Segen. All das, was du zum Leben brauchst, wirst du von Gott bekommen. Du kannst dich total auf ihn verlassen, wie ein Kind auf seinen irdischen Vater sich verlassen kann. Dann was bringt noch dieses neue Leben, das wir durch Jesus haben? Du bist vor Gott vollkommen gemacht. Hebräer 10, Vers 14. Gott sieht dich vollkommen. Gott sieht nicht mehr dich als Sünder und als etwas, wovon er sich abwenden muss, sondern durch Jesus, durch die Vergebung, durch das Blut Jesu, sieht er dich als rein und vollkommen gemacht. Und er sieht dich als sein wertvolles Kind, dass es wert ist, dass er mit dir Zeit hat, dass ihm wert ist, dass er dir gibt, was du brauchst. Und dich versorgt mit allem, was auch emotional dein Herz braucht. Gott hat dich vollkommen, vor Gott bist du vollkommen gemacht, durch dieses neue Leben. Dann bringt dieses neue Leben uns ein verändertes Herz. Wir empfangen ein neues Herz. Der Geist wirkt ein neues Herz, ein verändertes Herz. Ein Herz, was auf einmal ganz anders ist, was so richtig aufgeht vor Gott. Hebräer 10, Vers 16. Du empfängst ein verändertes Herz durch dieses neue Leben. Durch dieses neue Leben empfängst du Freiheit, nach Gottes Willen zu leben. Das heißt, wir leben nicht mehr unter dem Zwang zur Sünde, sondern durch das neue Leben hast du eine Freiheit wieder zu entscheiden. Auch wieder hier wirst du in den Zustand vor dem Sündenfall von Adam und Eva versetzt, wo sie noch die Freiheit hatten, sich dafür zu entscheiden, Gottes Willen zu tun. Oder leider haben sie dann auch gesündigt, aber das hat immer seine Folgen. Wo ich mich entscheide, mich gegen Gottes Willen entscheide, hat das immer negative Folgen. Aber diese Freiheit, dich für Gottes Willen zu entscheiden und nicht mehr zu sündigen, der Sünde Nein zu sagen, diese Kraft hast du durch das neue Leben in Jesus. Darüber lesen wir in Römer 3, Vers 6 bis 7. Davon lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 54 bis 57. Ich empfehle euch auch diese Botschaft und dann diese Stellen, die haben wir extra auch in dem Foliensatz drin, nochmal zu recherchieren und lest mal all diese Stellen nach. Es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, was du empfangen hast durch dieses neue Leben in Jesus. Noch etwas ist Freiheit, Gott zu dienen, Hebräer 9, Vers 14. Das heißt, du bist auf einmal imstande, fähig, Dinge zu tun, die Gott Freude machen. Und Gott damit wirklich Freude zu machen. Zudem macht das neue Leben uns auch wirklich frei von allen Folgen der Sünde. Jeder Fluch auf unserem Leben ist gebrochen und wir leben im Segen. Als Adam und Eva dann aus dem Paradies raus mussten, wegen dem Sündenfall, kam Fluch auf ihr Leben. So viel Schwere, so viel Mühe, so viel Schmerz, all die Dinge werden ihnen zugesprochen im negativen Sinn. Sie hatten durch die Sünde dem Fluch die Tür aufgemacht. Und durch dieses neue Leben, was wir jetzt durch die Auferstehung Jesu empfangen können, ist jeder Fluch, der auf deinem Leben ist, wo du spürst, da läuft etwas nicht, wie es laufen soll. Da passieren Dinge in meinem Leben, die nicht im Segen sind, sondern die meinem Leben schaden. Dieser Fluch ist gebrochen worden. Und du darfst im Segen leben. Galater 3, Vers 13. Wir sind jetzt dabei, wie das neue Leben das, was die Sünde kaputt gemacht hat oder die Folgen der Sünde wiederherstellt und wieder heil und gut macht. Jesaja 53, Vers 5 lesen wir, in Jesu Wunden sind wir geheilt. Es ist Heilung in dem Blut Jesu, in dem reinen, unschuldigen, vergossenen Blut Jesu. Da ist Heilung für dich. wo Ärzte nicht helfen können, ist Heilung für dich. Und zwar körperlich, aber auch seelisch. Jeder Mensch läuft mehr oder weniger mit seelischen Wunden rum. Da ist viel kaputt durch Erfahrungen, durch Erlebnisse, durch traumatische Momente. Auch das, da ist Heilung für dich da. Das ist das Schöne bei Gott. Gott heilt ganzheitlich. Er hat deine Seele und dein Leib im Blick. Und wenn er heilt, dann will er ganzheitlich heilen. Jeden Bereich deines Lebens will er heil und gesund machen. Und in Jesu Wunden ist diese Heilung da. Das ist eine Zusage. Diese Zusage darfst du für dein Leben nehmen. Und durch das neue Leben, das durch Jesu Auferstehung freigesetzt worden ist, hast du Zugang zu diesem Heilung. Dann macht das neue Leben dich auch frei von jeder Gebundenheit und von jeder Unfreiheit. Lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 57. Was sind solche Gebundenheiten? Es sind Dinge, die dich verfolgen und dein Leben kaputt machen, dein Umfeld kaputt machen, wo du Dinge unter einem Zwang bist, Dinge zu tun oder Dinge zu denken oder Dinge zu empfinden, was nicht gut ist, für dich nicht gut ist und für dein Umfeld nicht gut ist. Das sind Ängste zum Beispiel. Zwanghafte Ängste. Das ist Depression. Das ist das Gefühl von Abgelehntsein. Dann sind es solche Zwänge, wie dass du manipulieren musst. Oder Rebellion, dass in dir was aufplatzt und du rebellierst und gar nicht anders kannst, das nicht unter Kontrolle hast. Aber auch Stolz gehört dazu. Und das macht so viel kaputt in unserem Miteinander. Und diese Gebundenheiten, diese Unfreiheiten, die dich plagen, das sind noch viele, viel mehr Dinge gibt es da, diese Unfreiheiten, und da stecken dämonische Mächte dahinter, die ständig versuchen, dich zu was zu bewegen, was dir schadet, was deinem Umfeld schadet. Aber dieses neue Leben beinhaltet, dass du frei bist von diesen Gebundenheiten und Unfreiheiten. Und das neue Leben beinhaltet, dass du auch frei bist von allen Süchten, von all dem, was uns und unserem Körper schadet. Du musst nicht mehr. Du hast die Kraft, dieses neue Leben gibt dir die Kraft, Nein zu sagen zu den Süchten, zu den Dingen, die dir nicht gut tun oder die Gott nicht gefallen. So viel mal, da gibt es noch viel, denke ich, aufzuzählen. Und du kannst dir auch weiter Gedanken machen und in der Bibel forschen. Was bringt dir dieses neue Leben? Das ist so ein Reichtum, tut sich auf für uns durch dieses neue Leben, was wir durch Jesu Auferstehung empfangen können, wo Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung uns die Tür dafür aufgemacht hat. Und ganz wichtig ist für uns jetzt noch die Frage, wie empfange ich dieses neue Leben durch Jesus? Vielleicht hast du es noch nicht so erlebt oder hast noch nicht so wirklich den Zugang zu diesem neuen Leben. Und neues Leben empfangen wir, ich will es jetzt mal ein bisschen ausdrücken, wie es der Paulus ausdrückt, wenn wir unser altes, sündiges Ego, unseren alten Menschen mit Christus kreuzigen. Was heißt das? Das heißt, dass wir die Sünde in unserem Leben erkennen, merken, oh, das ist nicht gut. Dass wir es bekennen und dass wir uns davon abwenden. Die Bibel verwendet das Wort Buße oder modern übersetzt Umkehr. Bisher habe ich geliebäugelt mit der Sünde oder ich habe auch dem nicht wirklich widerstehen können. Die Sünde hatte eine Macht über mich. Ich musste Dinge tun, die nicht gut waren. Und jetzt kehre ich mich davon ab und fange an, das zu tun, was Jesus möchte. Also das meint Paulus damit, wenn er sagt, den alten Menschen mit Christus gekreuzigt. Ich lebe nicht mehr mit mir selber. Ich lebe nicht mehr dem, was mein Ego sich so wünscht und möchte und wie es war, sondern ich lebe ein neues Leben. Das war das Erste, dem sündigen Ego, das sündige Ego ans Kreuz geben. Dann mit Christus begraben werden, so wie Jesus ging ans Kreuz, starb dort, dann wurde er begraben. Mit Christus durch die Taufe begraben werden. Die Taufe ist so ein Moment, wo ich einfach öffentlich bekenne, ich will nicht mehr meinem alten Menschen leben. Ich gebe meinen alten Menschen in den Tod. Darum lasse ich das auch bei der Taufe immer den Täufling bekennen. Ich frage ihn, ob er bereit ist, sein altes Leben mit Jesus in den Tod zu geben. Unser altes Leben wird begraben. Wir erlauben unserem alten Leben, unserem alten Ego nicht mehr Macht über uns auszuüben, sondern dort im Grab kann es nichts mehr anrichten. Amen. Das ist das Zweite, also mit Christus gekreuzigt. Ich erkenne Sünde, bekenne sie, kehre mich davon ab. Mit Christus begraben durch die Taufe und dann um mit Christus dieses neue Leben zu starten. Wenn du das getan hast, wenn du umgekehrt bist von deinem alten Leben und es mit durch die Taufe im Grab gelassen hast, dann hast du Zugang zu neuem Leben und kannst mit Christus ein neues Leben leben, ein verändertes, ein anderes Leben. Ich will jetzt nochmal die Schritte aufzählen. Sündenerkenntnis. Wir müssen einfach verstehen, die Sünde war die Ursache für die Trennung von Gott. Und die Sünde ist Schuld an all dem Elend, das wir erleben. Alles Schwere, was ihr seht, was alles Grausame, was passiert in dieser Welt, es ist ein Ergebnis der Sünde. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, wie grausam, wie schlecht die Sünde ist. Manchmal fühlt man sich, oder der alte Mensch fühlt sich wohl in der Sünde oft und will das nicht wahrhaben, dass es nicht gut ist, dass es schädlich ist, weil die Sünde einfach Macht an uns hatte, bevor wir Jesus kennengelernt haben. Und es ist wichtig, dass wir die Sünde erkennen, dass wir erkennen, wie grausam, wie schrecklich, wie von Gott trennend Sünde ist und wie schädlich Sünde ist. Dann, dass wir bekennen die Sünde. 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir, was für eine Kraft das Bekenntnis hat. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt. Das ist der Weg in die Freiheit, wenn wir unsere Sünde bekennen. Wichtig ist, dass du gegenüber Gott bekennst, aber es hilft auch oft, wenn du die Sünde einem Seelsorger beichtest. Das macht das oft noch stärker, dieses Moment. Also nimm ruhig den Seelsorger zur Seite und beichte ihm deine Sünde. Aber wichtig ist das vor allem, dass du vor Jesus wirklich die Sünde nennst und bekennst und dazu stehst, ja, das war verkehrt, das war nicht gut, es tut mir leid. Und dann das Dritte, dass ich wirklich diese Vergebung, für die Jesus am Kreuz bezahlt hat, für mich in Anspruch nehme und sage, ja, ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und viertens dann, dass ich Jesus zum Herrn meines Lebens mache. Das heißt, dass ich den Entschluss fasse, nicht mehr meine eigenen sündigen Wege zu gehen. Ich möchte an der Stelle denen, die im Livestream sind, aber auch denen, die hier sind, die Gelegenheit geben, nochmal ganz bewusst diese Schritte zu durchlaufen. Und lasst uns zusammen ein Gebet sprechen. Ich bitte euch mal aufzustehen. Und ich werde ein Gebet formulieren, einen Satz nach dem anderen, und ihr könnt den Satz dann jeweils nachsprechen. Tut es einfach, weil wir können dieses Gebet immer wieder aussprechen, denn es sind doch immer wieder Momente, wo wir auch versagt haben, und wir wollen immer wieder mit der Sünde zu Jesus kommen. Amen. Herr Jesus, ich anerkenne, ja, ich bin sündig. Herr Jesus, ich anerkenne, ich bin sündig. Ich komme jetzt mit meiner Schuld und Sünde zu dir. Ich komme jetzt mit meiner Schuld und Sünde zu dir. Betet es nach. Ich bekenne dir meine Schuld. Ich bekenne dir meine Schuld. Es tut mir leid, dass ich gesündigt habe. Es tut mir leid, dass ich gesündigt habe. Herr, vergib du mir meine Schuld. Herr, vergib du mir meine Schuld. Ich glaube, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Ich glaube, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Du hast am Kreuz mit deinem Blut für meine Schuld bezahlt. Du hast am Kreuz für meine Schuld, mit deinem Blut für meine Schuld bezahlt. Und ich nehme jetzt diese Vergebung für mich in Anspruch. Und ich nehme jetzt diese Vergebung für mich in Anspruch. Jesus, sei du jetzt Herr meines Lebens. Jesus, sei du jetzt Herr meines Lebens. Amen. Ihr dürft wieder setzen, euch setzen. Wenn du das Gebet zum ersten Mal gesprochen hast, dann komm nachher vor zum Kreuz und lass nochmal von einem der Leiter für dich beten. Und wenn du am Livestream das Gebet gesprochen hast und einfach merkst, jetzt, wenn du es von ganzem Herzen gesprochen hast und eine Veränderung vorgenommen hast in deinem Leben durch dieses Gebet, dann kontaktiere uns. Nachher bekommst du die Kontaktdaten. Es ist so wichtig, dann auch mit Christen darüber zu sprechen. Und wenn du das zum ersten Mal getan hast, dann darf ich dir jetzt gratulieren. Wenn wir dieses Gebet von ganzem Herzen sprechen, wenn wir umkehren von unserer Schuld und Jesus zu unserem Herrn machen, Sündenvergebung in Anspruch nehmen, dann bist du ein Kind Gottes. Dann empfängst du, in dem Moment fängt an, dieses neue Leben, sich die Tür zu öffnen für dieses neue Leben in Jesus. Und du hast Zugang zu diesem neuen Leben in Jesus. Und jetzt dürfen wir einfach uns nochmal so richtig dran freuen. Ich zähle zum Schluss nochmal ein paar Verse auf, die ich auch schon erwähnt habe. Über dieses neue Leben in Jesus. Wir haben so viel Grund, heute für die Auferstehung Jesu zu feiern, weil Jesus sagt, Johannes 14, Vers 19, ich lebe und ihr sollt auch leben. Es ist eine Zusage Jesu an dich. Du darfst leben, dieses neue Leben, von dem wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, mit all den Früchten. Du darfst dieses Leben haben. Jesus lebt. Jesus ist auferstanden und lebt und du darfst auch leben. Das sagt Jesus dir zu. Das sind Jesu Worte. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und das im Überfluss. Du darfst dich freuen, weil Jesus gibt dir Leben im Überfluss. Und dann auf die Zukunft gesehen, auf das, wo es hingeht. 1. Thessalonicher 4, Vers 14. Wenn wir nämlich glauben, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, dann können wir auch darauf vertrauen, dass Gott die, die im Glauben an Jesus gestorben sind, ebenso auferwecken wird. Das heißt, wir haben eine Hoffnung, eine ewige Hoffnung der Auferstehung. Du wirst ewig leben, ewig bei Gott sein, ewig in Verbindung mit Gott sein. Du wirst den Himmel erleben, du wirst das Paradies erleben. Amen. Wollen wir einfach Jesus mal einen Applaus geben. Danke, Jesus, für dieses neue Leben in dir. Danke, dass du uns die Tür aufgemacht hast. Ja, wir möchten das jetzt auch mit dem Abendmahl feiern. Und ich möchte dich einladen dazu, dass du ganz bewusst dieses neue Leben für dich, dich dem öffnest. Und es in dich hineinnimmst mit all dem, was es beinhaltet. Wenn du das Abendmahl einnimmst, möchte ich dich ermutigen, hab Erwartung, dass Gott dich mit diesem neuen Leben beschenkt. Nimm das Abendmahl mit einer Erwartung, dass jetzt was passiert. In dem Moment, wo du das feierst, dass Jesus sein Leib dir für dich gegeben hat, sein Blut für dich vergossen hat, in dem Moment trink oder nimm auf dieses neue Leben in dich hinein. Hab Erwartung, dass Gott Gottes Geist etwas Übernatürliches in dir wirkt während dem Abendmahl. Und wir zeigen jetzt nochmal die Punkte, was bringt das neue Leben an. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Du darfst einfach jetzt dich nochmal ansprechen lassen von diesen Punkten. Und das sind wahrscheinlich bestimmte Punkte, die für dich in deiner Situation gerade wichtig sind. Geh, wenn du das Abendmahl nimmst, da hinein mit dem Yes, mit diesem Ja, dieses neue Leben nehme ich jetzt für mich in Anspruch. Diesen Punkt, der wird jetzt, da wird Gott mir dienen. Während ich das Abendmahl nehme, wird Gott und der Geist Gottes an meinem Herzen dienen und mir in diesem Punkt, mich in diesem Punkt beschenken. Hab Erwartung. Also visualisiere den Punkt, der dir jetzt da gerade wichtig ist, während du das Abendmahl nimmst. Und das Abendmahl läuft jetzt so, ihr dürft euch da links und rechts aufreihen, haltet bitte den Abstand, dürft an dem Tisch mit dem Brot und mit dem Traubensaft vorbeigehen, dort wird es euch gereicht. Nehmt es in Empfang, geht gleich weiter, wieder zurück an euren Platz und dort dürft ihr eine Weile stehen. Auch nochmal die Punkte anschauen, die wir da an die Folie geworfen haben und einfach das in Anspruch nehmen, was du gerade brauchst, was dir gerade hilft. Und einfach mit Jesus im Gespräch darüber sein und sagen, Jesus, danke für dieses neue Leben. Danke, dass du mich heilst. Danke, dass ich in dir geheilt bin. Das ist ein Ist-Zustand, ein neuer Zustand, der schon vollbracht ist. Das hat Jesus schon bezahlt dafür am Kreuz. Danke, dass meine Sünden vergeben sind. Danke, dass ich, was immer dir wichtig ist, sprich es aus. Und so nimm das Abendmahl. Und dann, nachdem ihr das Abendmahl genommen habt, könnt ihr in die Körbe, da in der Mitte steht einer vor der Kamera, dann links und rechts steht jeweils ein, weiter hinten so ein Eimer, in den könnt ihr dann den Kelch reinlegen. Ja, ich bitte das ausgeben, dass ihr schon mal nach vorne kommt und ihr dürft jetzt euch anstellen, haltet den Abstand und ich möchte das eröffnen noch, indem ich die Einsetzungsworte lese. 1. Korinther 11, Vers 23, denn ich habe es von dem Herrn überliefert bekommen, was ich auch euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der Jesus ausgeliefert wurde, nahm er das Brot, dankte Gott, brach es und sagte, das ist mein Leib für euch gegeben. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der durch mein Blut begründet wird. So oft ihr trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und Herr Jesus, ich danke dir jetzt dafür, dass das Leben, das neue Leben, das dich von den Toten auferweckt hat, jetzt wirksam ist in unserem Leben und in unserem Leben, unser Leben total verändert, erneuert. Ein neues Herz gibst du uns. Danke, Jesus, das tust du gerade jetzt. Während wir das Abendmahl nehmen, wirkst du an unserem Herzen her und wir öffnen uns diesem neuen Leben und wir sagen, ja, ich möchte dieses Leben aus Jesus in mir aufnehmen und ich möchte, das soll meine Kraft zum Leben sein. Ich möchte dieses neue Leben in Jesus leben. Heiliger Geist, danke, du wirkst jetzt gerade, während wir das Abendmahl nehmen, wirkst du Veränderungen. Und wirkst du, dass diese Früchte des neuen Lebens ankommen in jedem dieser Leben hier und auch derer, die vor dem Livestream sitzen und das Abendmahl nehmen. Wirke du gerade jetzt. Ich setze frei das Wirken des Heiligen Geistes, dass er das neue Leben in dir, in deinem Herzen wirkt. Amen.